Und alle die, die mit mir hier bleiben, denen möchte ich das Schriftwort vorlesen, den Bibeltext zur heutigen Predigt. Den findet ihr in Lukas 7, die Verse 1 bis 10. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Als er seine Rede beendet hatte, ging er nach Kapernaum. Der Hauptmann einer dort stationierten Einheit hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Älteste der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten, zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten. Die Männer gingen zu Jesus und baten ihn inständig, mit ihnen zu kommen. Er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und er hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus machte sich mit ihnen auf den Weg. Doch als er nicht weit vom Haus des Hauptmanns entfernt war, schickte dieser ihm einige Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten: Herr, bemühe dich nicht. Ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu einem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte: Ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war.
Ein Mensch erhofft sich, fromm und still, dass er einst das kriegt, was er will, bis er dann doch dem Wahn erliegt und schließlich das will, was er kriegt. Eugen Roth. Eugen Roth beschreibt in diesem Gedicht einen Umstand, den wir möglicherweise aus eigener Erfahrung gut kennen. Wir haben gewisse Ziele, wir haben gewisse Vorstellungen, die wir erreichen wollen, und auf dem Weg dahin stoßen wir an Grenzen. Vielleicht unternimmt der eine oder die andere noch den Versuch, diese Grenzen zu überwinden oder sie wenigstens auszudehnen, aber in den meisten Fällen finden wir uns mit unseren Grenzen ab. Das gilt insbesondere dann, wenn es um Lebensumstände geht. In dem heutigen Predigttext wird dieses Thema aufgegriffen und wir wollen schauen, ob wir heute daraus lernen können, welche Möglichkeiten uns Christen dabei gegeben sind. Und ich möchte zu dem Text, den Miri gerade gelesen hat, noch einmal den Paralleltext aus dem Matthäusevangelium lesen, in Kapitel 8, die Verse 5 bis 13. Ich lese auch nach der neuen Genfer. Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus. Und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte: Du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Es ist eine eigentümliche und in gewisser Weise auch etwas sonderbare Geschichte, die wir da heute zu hören bekommen. Oberflächlich betrachtet scheint ja irgendwie alles klar zu sein. Ein Mann kommt zu Jesus, weil sein Knecht krank ist, und Jesus macht diesen Knecht wieder gesund. Das ist wunderbar. Schöner, besser könnten wir es uns nicht vorstellen, würden wir es auch gerne haben. Das ist doch gerade das, was wir gerne erleben würden, wovon wir hoffen, dass es auch in unseren Tagen, in unserer Gemeinde, in unserem, in meinem Leben, in deinem Leben geschieht. Vielleicht machen wir uns, wenn wir von einem solchen Wunder hören, Gedanken darüber, warum bei uns keine Wunder mehr geschehen. Oder wann hast du das letzte Wunder erlebt? Wunder gibt es immer wieder. Die etwas Älteren von uns können jetzt gleich einstimmen in dieses Lied Wunder gibt es immer wieder, einen Schlagertitel aus den 70ern. In der Version von Katja Epstein war es übrigens der deutsche Beitrag des ESC, des Eurovision Song Contest 1970, wo sie mit dem Titel immerhin den dritten Platz belegte. Also ein Schlager vergangener Tage, aber der Inhalt des Titels, hat er etwas mit uns zu tun? Um uns der Herausforderung zu entziehen, die dieser Bericht aus den Evangelien an uns stellt, können wir natürlich jetzt eine Diskussion darüber beginnen, ob es überhaupt Wunder gibt und in welcher Form, wenn ja. Wir könnten die Frage aufwerfen, ob das nicht alles schöne, alte Geschichten sind, deren Glaubwürdigkeit aber stark bezweifelt werden kann. Was ist eigentlich ein Wunder und wovon hängt es ab, dass wir bei einem Ereignis von einem Wunder sprechen? Ich meine, dass Wunder heute ebenso zum Leben der Gläubigen gehören wie in den Tagen des Neuen Testaments. Es geht bei Wundern nicht so sehr in erster Linie darum, dass sie spektakulär und unerklärbar sind. Entscheidend ist für mich, von wem das Wunder kommt, wen ich als Urheber dieses Wunders ausmache. Für den biblisch denkenden Menschen ist ein Wunder jedes Ereignis, in dem ich Gottes helfendes Eingreifen erkenne. Wer sich erinnert, letzte Woche ging es um das Warten auf Gottes Eingreifen. Kann man in der Mediathek nochmal nachhören. Ob dabei die Naturgesetze durchbrochen oder eingehalten werden, spielt zunächst keine Rolle. Wunder als helfendes, zurechtbringendes Eingreifen Gottes sind zunächst ergebnisoffen. Ich kann Gott nicht auf ein bestimmtes Ergebnis festnageln. Das Zurechtbringen, das Heilmachen eines Menschen hat immer zuerst die Beziehung zu Gott im Blick. Und so verstanden kann jemand durchaus das Wunder erfahren, obwohl er oder sie weiter an einem Gebrechen leidet, kann sie dennoch heil werden und heil sein. Denn entscheidend ist, dass Gott handelt, nicht wie. Und im Erkennen, dass Gott in der einen oder anderen Lebenssituation helfend in mein Leben eingegriffen hat, kommt das größte Wunder zum Ausdruck, nämlich der Glaube an den lebendigen Sohn Gottes. N.T. Wright sagt, Glaube bedeutet aus christlicher Sicht sehr präzise, zu vertrauen, dass der lebendige Gott seine Vollmacht Jesus verliehen hat und dass dieser sie nun ausübt zur Rettung der Welt. Siehe Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Zum Text. Ausgangspunkt unseres Berichtes ist ein römischer Soldat, der Jesus in den Weg tritt und ihn anspricht. Übrigens, wie alle anderen Hauptmänner im Neuen Testament wird er in einem guten Licht dargestellt. Wir finden das noch in Lukas 23 und auch in Apostelgeschichte 10. Und dieser Hauptmann ist auch das, was mich an dieser Geschichte eigentlich am meisten gekitzelt, interessiert hat. Was war das für ein Mensch? Was zeichnete ihn aus, dass er von Jesus quasi als Vorbild hingestellt wurde? Quasi als Vorbild. Mein erster großer Hauptpunkt ist, wer war dieser Hauptmann oder akzeptiere deine Grenzen und überwinde sie. Die Stadt Kapernaum oder Kafarnaum, wie sie in der Neuen Genfer genannt wird, lag an einer wichtigen Handelsstraße und besaß zu der damaligen Zeit eine große Bedeutung. Sie war Verkehrsknotenpunkt, Fischerei- und Handelszentrum und sie war auch mit einer Zollstation ausgestattet. Und dieser Stadt wurde militärisch jedenfalls von einem Hauptmann, wörtlich heißt es Hektaton Archoi, für Asterix-Leser ein Centurio, also von dem befehligt, also einem Befehlshaber über genau 100 Soldaten. Centurio, Cent, kennen wir, 100 Cent sind 1 Euro, genau, Centurio, 100 Soldaten. Er war selber nicht direkt Offizier, wahrscheinlich so eine Art Unteroffizier höherer Laufbahn, war aber anderen eben auch noch unterstellt. Er konnte Befehle erteilen, aber war auch selbst Befehlsempfänger. Er war Heide, jedoch dem jüdischen Glauben stark verbunden und zugeneigt. Und von Lukas wissen wir, und das hat Miri ja gelesen, dass er die Synagoge in Kapernaum erbauen ließ. Dennoch war er kein Jude. Er hat sich nicht beschneiden lassen und war damit von der Gemeinschaft und dem religiösen Leben ausgeschlossen. Und jeder, der sich mit ihm einließ oder gar sein Haus betrat, wurde unrein. Trotzdem stand er in der Gunst der Menschen, der jüdischen Gemeinde dort, eigentlich ungewöhnlich für einen Kriegsherrn in jenen Tagen. Also wir können ihn als Ausnahme betrachten, was auch durch diese geschilderte Beziehung zu seinem Untergebenen untermauert wird. Einer seiner Soldaten, der zu seiner Bedienung abgestellt war, lag krank danieder. Und das Schicksal, das Ergehen dieses Mannes, lag ihm so sehr am Herzen, er leidet mit ihm und trotz all seiner Befehlsgewalt und seiner Macht kann er ihm nicht helfen, kann er seine Schmerzen nicht lindern oder sie ihm in irgendeiner Weise abnehmen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Mann auch Geld in die Behandlung durch einen Arzt für seinen Knecht investiert hat. Aber auch das hat nichts geholfen. Und so muss er sich wohl damit zufrieden geben, dass sein Knecht weiter leidet. Damit muss man sich eben abfinden. Eine Antwort, die ihm vermutlich gegeben wurde und die wir auch kennen und selbst schon zu hören bekommen haben. Also von einigen von euch habe ich gehört, dass sie beim Arzt waren, also einige, die schon etwas älteren Jahrgang sind, wo dann gesagt wird, tja, mit der Zeit kommen halt solche Zipperlein. Und diese Zipperlein sind manchmal gar nicht so klein. Aber wenn die Ärzte nicht weiter wissen, dann sagen sie halt, tja, mit dem Alter kommen die halt. Damit muss man sich eben abfinden. Aber müssen wir das wirklich? Uns mit unseren Grenzen abfinden, dann, wenn wir am Ende des uns Menschen Möglichen sind. Glaube an deine Grenzen und sie gehören dir. Ich habe die Predigt so genannt, aber an sich wollte ich damit etwas konterkarieren, also eigentlich das Gegenteil bewirken und bezwecken. Muss das so sein oder haben wir Alternativen? Ein Blick in die Entwicklung der Menschheit lehrt uns, dass Grenzen immer wieder durchbrochen und erweitert wurden. In Bereichen der Forschung und der Wissenschaft, in Bereichen der Medizin, in der Baukunst, im Sport. In 5 Tagen gehen die Olympischen Spiele in Paris los und auch da werden wieder neue Weltrekorde aufgestellt werden. Vielleicht waren es einzelne Personen, die neue Schritte gewagt haben. Namenlose und auch solche, die in die Geschichte eingegangen sind. Es geht mir jetzt nicht darum, diese Entwicklung im Einzelnen zu bewerten, ob sie jeweils gut oder schlecht waren, sondern nur, es geht mir darum, darauf hinzuweisen, dass wir nicht unweigerlich an Grenzen gebunden sind und dass es möglich ist, dass diese Grenzen durchbrochen werden können. Jener Hauptmann in Kapernaum will sich nicht damit abfinden, dass sein Knecht leidet, Auch wenn seine Möglichkeiten erschöpft sind, scheinbar nichts mehr zu machen ist, gibt er nicht auf. Und gegen diese miserable Wirklichkeit, gegen diese unerträglichen Schmerzen, gegen das hoffnungslose Leiden, gegen den Satz, da kann man nichts mehr machen, setzt er, du Gott, du Jesus, du kannst etwas dagegen machen. Du bist noch lange nicht am Ende deiner Möglichkeiten. Dem, der da glaubt, ist kein Ding unmöglich. Und so macht er sich auf und passt Jesus ab, als dieser nach Kapernaum kommt. Mein zweiter großer Gedanke, was glaubte dieser Hauptmann oder sprich nur ein Wort? Was macht dieser Mann nun? Normal wäre gewesen, er wird doch sicherlich zu Jesus gegangen sein, sein Anliegen vortragen und ihn bitten, komm und heile meinen Diener. Er wird auf ihn einreden, ihn drängen, in sein Haus zu kommen und sich des Kranken anzunehmen. Denn so kennen wir das doch. Kranke flehen, Kranke schreien zu Jesus. Sie schreien ihn an, ihm zu helfen. Angehörige drängen Jesus und Freunde decken ganze Dächer ab, um einen Kranken zu Jesus zu bringen. Aber hier weit gefehlt. Er tritt Jesus zwar in den Weg und erzählt ihm, dass sein Diener krank ist und schrecklich gequält wird, aber mehr nicht. Indem der Hauptmann Jesus anspricht, bekennt er seine Hilflosigkeit, gesteht er vor der ganzen Öffentlichkeit ein, dass er mit seinen Mitteln und Möglichkeiten am Ende ist. Aber gleichzeitig, indem er bezeugt, worauf er seine Hoffnung setzt, bekennt er, was er dem Leiden und der Hoffnungslosigkeit entgegensetzt, nämlich diesen Mann aus Nazareth. Er macht klar, wenn ich an meine Grenzen stoße, vermeintliche oder wirkliche, dann, spätestens dann, gilt sein ganzes Vertrauen und seine ganze Hoffnung diesem Mann. Und er ist davon überzeugt, dass Jesus sein Anliegen ernst nimmt und dass er ihn zum Handeln bewegen kann. Er vertraut sich und seinen Knecht ganz Jesus an. Herr, wie du willst, so soll es geschehen und so wird es gut sein. Was immer du tust, Herr, was immer du tust, Herr, was immer du tust, Herr, haben wir gerade gesungen. Ich will es aus deiner Hand nehmen. An dieser Stelle möchte ich kurz auf den Begriff oder den Gedanken des Fatalismus, der Schicksalsergebenheit eingehen. Es geht nicht darum, einer Vorstellung das Wort zu reden, in dem Gott unnahbar ist und ich mich in unabänderliche, gottgegebenes Schicksal hineinzufügen habe, diese Begegnung Jesu mit dem Hauptmann aus Kapernaum und viele andere Berichte aus dem Alten und auch dem Neuen Testament belegen genau das Gegenteil. Wir werden geradezu herausgefordert, uns mit unserem Schicksal, mit unserem Leben an Gott zu wenden und ihn förmlich auf die Füße zu treten. Der Psalmist sagt an einer Stelle sogar, nimm die Hände aus dem Baustein des Gewandes, nimm die Hände aus der Hosentasche und mach endlich was. So redet er mit Gott. Tu was. Ihm förmlich auf die Füße treten. Klar zu sagen, was ich will und mit derselben Entschlossenheit das annehmen auch, was Jesus mir als Antwort gibt, in Wort und Tat. Denn eines sollte uns dabei immer gewiss sein, Jesus wird unser Anliegen ernst nehmen, sehr ernst, und er wird uns auch eine Antwort geben. Genau das wird durch die Reaktion Jesu deutlich. Jesu erkennt das Anliegen und ist seinerseits bereit, etwas zu unternehmen. Jesus, er bietet den Hauptmann an, zu ihm nach Hause zu kommen und dem Diener zu heilen. Was wir eigentlich aus dem Munde des Hauptmanns gedacht hatten zu hören, erwartet hätten, spricht Jesus selbst aus. Ich will kommen und ihn heilen. Wie froh wären wir, eine solche Aussage von ihm zu hören? Wie froh wäre jeder Kranke, wenn ihm solches gesagt werden würde? Würden wir nicht dankbar einschlagen und uns sofort auf den Weg machen und Jesus den Weg zeigen? Umso mehr erstaunt mich die Antwort jenes Hauptmanns. Ach was, Jesus, das brauchst du gar nicht. Bemühe dich nicht. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach in mein Haus einkehrst. Übrigens, die Ältesten sagten, er ist würdig, dass du ihm das gewährst, denn er liebt unsere Nation. Er sagt, ich bin nicht würdig. Die Ältesten sagen, er ist würdig. Der Hauptmann sagt, darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen oder dass du unter mein Dach kommst, dich nicht verunreinigst. Denn ich bin ja kein Jude. Ja, was jetzt? Kommen und gesund machen oder nicht? Er sagt, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Hättest du das erwartet? Dieser Mann, der es von Berufswegen gewohnt war, Befehle zu empfangen und Befehle zu erteilen, und für ihn gab es nicht den geringsten Zweifel, dass sein Befehl wirkungslos ist. Im Rahmen seiner begrenzten Macht und eingeschränkten Möglichkeiten konnte er mit seinen Befehlen Menschen in Bewegung setzen. Wenn Jesus Gottes Sohn ist, der Sohn dessen, der Himmel und Erde, den gesamten Kosmos geschaffen hat, und wenn ihm alle Vollmacht im Himmel und auf Erden gegeben ist, dann hat er auch Befehlsgewalt über Krankheit. Und so ist es für ihn überhaupt kein Thema, dass es nicht darauf ankommt, ob Jesus nun in sein Haus kommt, sondern allein darauf, ob Jesus seinen Diener heilen will oder nicht. Und wenn es dran ist, dann ja, dann genügt ein Wort von ihm. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Mein dritter und letzter Gedanke: Viele werden kommen. Und ich? Jesus macht deutlich, dass der Glaube jenes Hauptmanns etwas Besonderes war. Das Besondere dieses Glaubens erwächst aus seiner Schlichtheit und Klarheit. Da wird nicht über fünf Ecken mit Wenn und Aber geglaubt, sondern entweder oder. Entweder ist Jesus Gottes Sohn und ihm ist alle Macht gegeben, dann genügt ein Wort von ihm, oder er ist eben nicht Gottes Sohn. Jesus befiehlt nicht so zu glauben wie dieser Hauptmann, wie er nirgends den Glauben befiehlt, sondern er klagt darüber, dass er solchen Glauben bei denen, wo er ihn eigentlich zu finden gedachte, bei den Menschen seines Volkes nicht findet. Übrigens, Jesus ist erstaunt über den Glauben, über das Vertrauen des Hauptmanns. Und wir wundern uns über Jesu Erstaunen. Denn in den Evangelien ist es normalerweise Jesus, der Menschen durch seine Taten und durch seine Worte überrascht und zum Erstaunen bringt. Und hier ist es eine der wenigen Stellen, in denen Jesus selbst überrascht wird. Die zweite Stelle ist da, wo Jesus sich wundert über den Unglauben Israels, in Markus 6, Vers 6. Hier gewinnt dieser Bericht seine aktuelle Bedeutung und auch seine aktuelle Dimension. Hier sind wir, bist du und bin ich angesprochen. Als Christen zählen wir zum neuen Volk Gottes. Und so wie Jesus damals gehofft hat, diesen Glauben bei seinem Volk zu finden, so hofft er ihn bei seinen Jüngern, ihn heute bei uns zu finden. Und ich habe mich gefragt, findet Jesus diesen Glauben bei mir? Wohlgemerkt, hier geht es nicht darum, auf den anderen zu schielen. Diese Frage muss ich mir selbst stellen und muss ich für mich beantworten. Und wir sollen jetzt auch nicht vorschnell auf die Frommen von damals zeigen und sie an den Pranger stellen. Denn eigentlich sollten wir alle Voraussetzungen für solchen Glauben mitbringen. Kommen wir nicht Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst unter Gottes Wort? Haben wir nicht in der Schule, im Konfi-Unterricht oder im biblischen Unterricht oder in der Jugendstunde und in Gottesdiensten von Gottes Wirken in dieser Welt gehört? Und treffen wir uns nicht in Hauskreisen, in Kleingruppen, in Zweierschaften, um uns darüber auszutauschen und uns für den Alltag zu rüsten und zu ermutigen? Es kommt entscheidend darauf an, unseren Glauben auch ein- und umzusetzen und ihn nicht wie eine Ikone vor uns her zu tragen und zu verehren, sondern ihn in unser alltägliches Leben einzubauen. Vielleicht denkt der eine oder die andere bei sich, ja, wenn ich so glauben könnte wie dieser Hauptmann, ja, dann wäre und würde mein Leben in anderen Bahnen verlaufen, oder? Aber wie hat denn dieser Hauptmann geglaubt? Was ist denn das Beispielhafte daran? Ich möchte nochmals betonen, Jesus spricht an keiner Stelle eine Aufforderung aus, so zu glauben wie dieser Hauptmann. Was er ausspricht, ist letztlich eine Vision. Viele werden kommen, von Süden, von Norden, von Osten, von Westen, werden zu ihm, zu Jesus kommen, wie jener Hauptmann, und ihm ihre Anliegen und Nöte sagen. Viele, wir, du und ich sollen kommen und Jesus sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Das ist das Beispiel jenes Hauptmanns. Grenzen überwinden, zu Jesus kommen, ihm sagen, was mich umtreibt und auch zu vertrauen, dass er handeln wird. Glaube an deine Grenzen und sie gehören dir. Oder sprich nur ein Wort. Wie entscheidest du dich? Ich wünsche mir die Schlichtheit und Klarheit dieses Mannes für mich, für unsere Gemeinde und für die ganze gesamte christliche Kirche. Wie hat Katja Epstein gesungen? Wunder gibt es immer wieder. Heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder. Wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Ich wünsche mir das Bewusstsein, dass wir zu Jesus gehören, dass wir neu entdecken, dass er unser Herr ist, wir mit ihm Grenzen überwinden können und wir zu denen gehören, die zu ihm kommen. Vielleicht kannte der Hauptmann den Vers aus Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und er rettete sie, dass sie nicht starben. Amen.
Ja, Herr, ich möchte dich wirklich bitten, dass du ja, uns hilfst, wenn wir Grenzen sehen, dass wir dir vertrauen, dass ein Wort von dir genügen wird für alles, was kommt. So häufig ist unser Glaube so klein und wir packen dich in eine Box, damit es für uns bequem ist. Lass uns einfach bereit sein dafür, dass du auch manchmal andere Wege gehst, die für uns vielleicht auch manchmal unbequem sind, die manchmal vielleicht nicht das sind, was wir erwarten. Helf uns da einfach, das zu akzeptieren und dann dort mit Freude mit dir durchzugehen. Amen.